Hallo, ich bin der Mario, ich bin ein Computerhobby, der lustige Computersachen im Internet macht, um dann Spenden zu keilen. Und zwar für unseren Verein cards-for-ukraine.at. Wir konvertieren Spenden in 50 Euro Lebensmittelgutscheine für ukrainische Familien, die nach Österreich geflüchtet sind. Wir machen das seit 2,5 Jahren, haben bisher 280.000 Euro entsprechend umwandeln können und über 5.600 Familien damit helfen können, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir machen das Zero Overhead, jeder Cent geht in Lebensmittelgutscheine, den Rest bezahlen wir. Und wir machen das 100% transparent, das heißt Bestellungen, Rechnungen und Zahlungsbelege sind alle online einsehbar. Der Krieg nimmt leider nach wie vor kein Ende. Es kommen nach wie vor Menschen zu uns, vor allem Frauen mit ihren Kindern. Die Versorgungssituation ist nicht immer optimal. Wir würden uns deswegen über eure Unterstützung und damit Unterstützung für diese Familien freuen.
Together, talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Und eigentlich ist es heute nicht mit Milch und Zucker, sondern mit Zimt und Zucker, weil falalala, es ist Weihnachten. Wir haben wieder unsere Weihnachtsfolge. Mein Name ist trotzdem noch Christiane. Neben mir ist trotzdem immer noch die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin, unser heutiges Christkind, die Veronika. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Also, jetzt habe ich was verraten.
Ja, das macht gar nichts. Jetzt wird sich herausstellen, wer wirklich ein mit Milch und Zucker Ultra ist, weil du warst das letzte Mal bei uns vor 6 Jahren im November 2018. Also wirklich, also eine unserer ersten Gästinnen eigentlich.
Ja, wow. Zeit ist schnell vergangen, oder? Ich weiß nicht.
Irgendwie, ja. Normalerweise würde ich sagen, ja, man kann sich's gerne nochmal anhören. Ich weiß nicht, ob man sich die ersten Folgen wirklich nochmal anhören sollte. Also diese ganzen, ganz früheren Folgen, die werden Sie trotzdem verlinken für alle, die es interessiert. Ich stelle dich als aber trotzdem nochmal vor, damit die Leute, die damals vielleicht noch nicht dabei waren, dich auch kennenlernen. Und zwar, du bist Kostümbildnerin für Film und TV. Du warst mit der Brenda gemeinsam in der Schule. Daher kennt ihr euch und daher kennen wir uns. Du bist mehrfach ausgezeichnet für bestes Kostümbild. Und ich lese jetzt mal eine Auswahl der Filme vor, die, in denen du letztens, in den letzten 6 Jahren so mitgemacht hast. Da wäre, da, am aktuellsten haben wir Ein Münchner im Himmel. Dann haben wir Der Vierer im Kinospielfilm. Dann haben wir den TV-Film Du kriegst mich nicht. Dann haben wir Sugar, das ist eine Schweizer Serie. Staffel 3 und Staffel 4 hast du mitgewirkt. 2022 war Die Mittagsfrau auch ein Kinospielfilm, ein historischer Kinospielfilm, wo deine Schwester Regie geführt hat, was auch sehr lustig ist. Dann 2019 unter anderem Louis van Beethoven. Und da höre ich jetzt auch schon auf, weil jetzt gehen wir gleich mal zum Thema, das auch mit so einem gewissen Thema zu tun hat.
Wir haben uns das Thema überlegt: Weihnachtswunder von Johann Sebastian Bach und anderen Weihnachtsgeschichten einer Kostümbildnerin.
Schön. Wieso wundert mich das jetzt nicht?
Wie jedes Jahr zu Weihnachten überlegen wir uns ein Thema, das irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. Und das hat sich bei einem veganen Zwiebelrostbraten, den wir zwei gegessen haben, die Veronika und
Ja.
ich, ergeben, dass du erzählt hast, ich mache doch einen Weihnachtsfilm heuer. Und ich habe gesagt, das ist unsere Weihnachtsfolge. Ich glaube, es war im Frühjahr.
Ja, genau. Es war kurz nach dem Drehende, haben wir uns getroffen,
Ja,
glaube ich, oder? Weiß
genau.
nicht,
Es war
mehr.
im März, es war noch nicht warm. Es war noch nicht, was kann mich erinnern, es war noch nicht warm.
Ja.
Und das heißt, so früh haben wir noch nie eine Weihnachtsfolge geplant. Aber das war schon, deswegen wussten wir auch schon ganz entspannt, dass wir dieses Jahr zu Weihnachten mit dir über den Weihnachtsfilm Ein Weihnachtswunder sprechen wollen. Aber ein bisschen auch über Weihnachtsfilme, weil Weihnachtsfilme ja aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken sind. Nur falls jemand den Film noch nicht kennt. Es ist ein Film, er spielt in Leipzig in 1734 und erzählt die Geschichte des Barockkomponisten Johann Sebastian Bach und der Hin- und Hergerissenheit zwischen seiner geliebten Familie, seiner virtuosen Leidenschaft für die Musik und den Zwängen der zeitgenössischen politischen Situation während der Entstehung seines, neben der Matthäus-Passion, wohl berühmtesten Werks, dem Weihnachtsoratorium. Wir wollen heute mit dir über Bach, ein Weihnachtswunder sprechen, wie man sich mit Kleidung aus 1734 beschäftigt, welche Kleidung heute nicht mehr zu bekommen ist, welche Kleidung wir eigentlich auch nicht mehr tragen wollen und welchen super, super geheimen Weihnachtsfilm-Tipp du hast und natürlich, wie du Weihnachten feierst. Aber zum Film, wann und wo man den sehen kann, muss man bis am Ende warten, weil da werden wir darüber sprechen, wann und wo
Ja,
man
super.
über Bach mehr lernen kann und sehen kann, was du uns jetzt erzählst, weil es ist ja auch spannend. Wir sprechen ja jetzt über etwas, was man dann sich anschauen kann. Also ist total passend. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Puh, schwierig. Das, ne, ihr könnt mir nicht so eine schwierige Frage stellen. Das geht nicht. Das kommt auf meinen Tag, also auf meine Stimmung an. Aber eher reden.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Island.
Was ist der beste Geruch?
Verbene, Lemongrass, sowas in die Richtung.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Tja, wenn ich jetzt nicht meinen Freund sage, dann ist er vielleicht beleidigt. Aber ich glaube, es ist eher, ich glaube, ich würde lieber mit einem Tier stranden als mit einem Menschen.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vorsicht, ehrlich.
Danke sagen möchte ich.
Danke sage ich im Moment wirklich fast jeden Tag zu dem Universum für mein Leben. Ich bin im Moment gerade sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Leben, was ich habe, leben darf. In der Konstellation, wie es gerade ist.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Hafermilch.
Perfekte Questions to go gemeistert. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass sich das nicht geändert hat. Ich glaube, das hast du im ersten Mal auch schon gesagt, dass du den Kaffee mit Hafermilch trinkst.
Wirklich, war ich damals schon auf Hafermilch? Ich war mir nicht sicher,
Ich
ob ich vor
glaube
6 Jahren
schon.
schon, aber vermutlich schon, ja. Also ich lebe jetzt seit 3 Jahren vegan und davor war ich halt so, ja, langsam irgendwie in die Richtung. Also es wird wahrscheinlich sich gut ausgehen, dass ich vor 6 Jahren auch schon Hafermilch gesagt
Ich stelle jetzt mal die erste große Milch- und Zuckerfrage. Dann schauen wir mal, wie sich das verändert hat, weil da kann sich in 6 Jahren schon einiges tun. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja nicht darum, wie er geschmeckt hat oder ob er mit Haferkuchen, Kuhmilch oder sonstiger Milch getrunken hat, sondern eher um die Umgebung oder um die Gesellschaft, in der man den getrunken hat.
Na, der beste Kaffee in letzter Zeit war tatsächlich, ja, bei meinem Freund zu Hause einfach. Also mir schmeckt der Kaffee bei ihm einfach wahnsinnig gut. Es ist so gemütlich bei ihm auf der Couch. Und da habe ich letztens, vor kurzem war das, vor ein paar Tagen, habe ich mir gedacht so, ja, das ist gemütlich, da schmeckt es mir einfach am besten.
Das war definitiv eine neue Antwort.
Ja.
Ja, ist auch ein neuer Freund. Also.
Wir wollen aber ja heute eigentlich mit dir über Weihnachten sprechen und Weihnachtsfilme und über Bach und diese Sachen. Und der Film, über den wir sprechen wollen, nämlich Bach, ein Weihnachtswunder, spielt in Leipzig. Und da ist die Frage, wie ist der Kaffee in Leipzig?
In Leipzig hatte ich tatsächlich einen, auch mit meinem Freund, weil er hat mich besucht beim Dreh dort. Also wir haben nicht direkt in Leipzig gedreht, sondern außerhalb in Merseburg. Und dann natürlich, wie er mich besucht hat, sind wir aber dann, haben wir am freien Tag uns halt Zeit genommen und sind nach Leipzig gefahren in ein Katzencafé, in ein veganes. Das war ganz toll. Also wirklich, also mein erstes Katzencafé und das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre dort. Sehr liebevoll, die Katzen konnten da auch so sich verkriechen hinter so Mau so ja so Deck also was war das? Es waren so wie so Höhlen, die konnten halt selber entscheiden, ob sie quasi bei den Leuten sitzen wollen oder eben in der Höhle. Das fand ich total sympathisch. Und da war der Kaffee wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Kann ich mich gut erinnern.
Das heißt, wie lange habt ihr gedreht insgesamt? Oder wie lange warst du dort?
Na, insgesamt haben wir gedreht, glaube ich, so 6 Wochen. Und in Merseburg haben wir gedreht, oh je, das ist schon wieder so lange her für mich. Also weil dadurch, dass ich dazwischen halt andere Sachen gearbeitet habe, ist das immer so. Aber ich denke, ich meine, ich habe vorbereitet in Merseburg auch. Also ich war tatsächlich von Mitte Jänner bis Mitte Februar. Genau, also einen Monat, glaube ich, war ich in Merseburg.
Kannst du uns mal auf so eine Reise mitnehmen, wie das ist, wenn du jetzt sagst, okay, du machst diesen Film und du machst das Kostümbild für so einen Film wie Bach, ein Weihnachtswunder, Leipzig 1734. Ich glaube, vermute mal, dass deine Hauptarbeit ja vor den Dreharbeiten ist. Und wie findet man heraus, was die Leute 1734 so getragen haben?
Viel Recherche natürlich. Das ist ein Hauptbestandteil einer Kostümbildnerin, die sich mit historischen Stoffen befasst oder befassen darf. Das ist ja immer für mich, da bin ich auch immer so dankbar dafür, dass ich quasi eine Berufung habe, wo ich auch immer wieder noch dazu lernen kann, geschichtliche Sachen dazu lernen kann. Und direkt 1734 habe ich ja vorher noch keine Filme ausgestattet, aber ähnlich. Also ich hatte durch Licht, der war 1777, und auch der Louis van Beethoven, der war auch Ende des 18. Jahrhunderts, war es halt schon ähnlich. Also jetzt war es halt ein paar Jahrzehnte davor, also da war die Mode noch ein bisschen mehr barockig und nicht ganz rokoko, also gerade so eine Mischform. Und ja, und da bin ich einfach mit dem Grundwissen, das ich eben schon hatte von Rokoko, bin ich einfach ran an die Bücher und habe mich da nochmal genauer informiert, was da für Änderungen waren in diesen Jahren davor und habe mich da eingelesen. Ja, und das ist es auch eigentlich. Und dann gehst du in den Fundus und dann schaust du bei der Zeit und dann suchst du die Kostüme raus. Also wir waren dann, ich kann mich gut erinnern, die erste Reise ging eben nach Madrid zu Peris, das ist ein großer Kostümfundus in Europa. Und da haben wir einfach ganz viele Stangen, ich glaube, es waren 12 Stangen oder 15 Stangen rausgesucht an Kostümen für Kompasserie, bäuerlich, schön, Kleriker, alles Mögliche war dabei. Und haben wir einfach schon mal so als Backup-mäßig uns dann schicken lassen nach Wien. Und aus dem haben wir dann quasi dann die Fittings bestückt oder dann weitergearbeitet und geschaut, was brauchen wir wirklich von den Sachen dann. Und das war sozusagen dieser Fitting-Stock, den man sich da aufbaut am Anfang einer Produktion. Abgesehen jetzt davon, dass ich natürlich auch Anfertigungen hatte. Also ich versuche immer wieder auch beim Film natürlich nicht zu viel anfertigen zu lassen, weil erstens ist es teuer, zweitens ist es dauert einfach sehr lange und ich habe oft nicht so viel Vorbereitungszeit, wie ich gerne hätte oder bräuchte. Aber, und außerdem haben wir auch das Thema Green Filming, ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren. Also, und anfertigen lassen ist natürlich auch ressourcenfordernd, sage ich jetzt mal. Andererseits, ich lasse es halt immer so anfertigen, dass ich dann immer mit dem Fundus ausmache. Also das mache ich in dem Fall mit Lambert Hofer. Das ist ein großer traditioneller Kostümfundus in Wien, mit dem ich ganz gern arbeite, also wenn ich am liebsten arbeite, weil die haben auch eine Werkstätte und da kann ich dann sozusagen anfertigen lassen Kostüme, die sie nachher behalten im Fundus und dann wieder irgendwann weiterverleihen. Dadurch ist es nicht ganz so schädlich, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe was anzufertigen. Genau, weil trotzdem ist es halt so, ich mach ein Kostümbild, das ja auch gefallen soll und wo auch der Schauspieler oder die Schauspielerin sich wohlfühlen soll und auch passen soll. Und gerade bei diesen historischen Kostümen ist es sehr, sehr schwer, wirklich sehr perfekt passende Kostüme zu finden. Und es ist schon so, dass ich für den Hauptcast eigentlich immer anfertigen lasse. Und wirklich nur selten, dass es dann vielleicht ein Kleid, also jetzt zum Beispiel bei Bach war es so, das ein Kleid von der Verena Altenberger, die Frau Bach spielt, war tatsächlich vom Fundus. Da haben wir wirklich nur kleine Änderungen machen müssen, so Anpassungen an der Taille oder so. Aber sonst hat es super gepasst. Und ich glaube, die Länge haben wir auch noch geändert. Aber das war natürlich grandios, weil ich hätte ein ähnliches Kleid anfertigen lassen wollen, also wirklich ähnlich von der Farbe. Und dann habe ich mir gedacht, hey, aber ich habe doch da so ein ähnliches, das wäre doch wirklich Verschwendung. Und dann habe ich das Dunkelrote vom Fundus genommen und ich war dann sehr, sehr happy drüber. Ich habe dann andere Sachen dafür anfertigen lassen für sie, wo ich dann auch ein bisschen mehr Geld dafür investieren konnte, was wiederum super war, weil das andere Hauptkleid von ihr, so ein hellblaues mit so einem Blumenmuster, das hat einen schönen Stecker vorne bekommen mit einer Handbestickung von einer ganz lieben Kollegin und Assistentin von mir, der Ruth Kubik, die wirklich ganz, ganz, ganz toll arbeitet. Alles, was, ja, also alle handfertigen Sachen, sage ich jetzt. Also sie stickt gern, sie kann malen. Also die hat mir jetzt auch bei jetzt einem Projekt, hat sie mir eine Lederjacke mit Goldflügeln bemalt und so. Also sie kann einfach ganz toll solche Sachen machen und das hat sie dann gemacht und es war so schön und es hat sich so ausgezahlt. Ich bin ganz, ganz glücklich über dieses Kostüm gewesen.
Gehst du an einen Weihnachten anders heran als an einen Nicht-Weihnachtsfilm, also so farbtechnisch oder sowas? Hast du das irgendwie im Hinterkopf, dass du sagst, ah, das muss irgendwie weihnachtlich wirken oder ist es im Prinzip wurscht?
Ja, ich habe tatsächlich, das habe ich auch mit der Regie besprochen gehabt und vor allem auch mit dem Kameramann, mit dem Stan Mender, mit dem ich wahnsinnig gern gearbeitet habe, weil der ein extrem tolles Kamerabild erschaffen hat, wo ich ganz beeindruckt war. Und er hat auch schon im Vorfeld bei den Besprechungen hat er viel über Farben gesprochen und über Licht. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass wir da sehr zusammengearbeitet haben, weil ich finde eben, dass auch Kamera und Kostüm wirklich viel zusammengehört. Also wir sollten eigentlich viel öfter uns zusammenreden. Das passiert leider nicht immer. Also ich würde es mir mehr wünschen. Ja, und wir haben da sehr besprochen, dass sozusagen das schon natürlich schön werden soll einfach. Also auch einfach also harmonisch, schön, Weihnachtsfilm, Freude, sinnlich auch. Natürlich ein bisschen sinnlich. Also wir wollten, dass die Verena ja einfach auch schön, sie ist ja eine schöne Frau. Also ich meine, ich habe ja nicht viel machen müssen. Ich habe einfach nur ihre Schönheit unterstützt und hoffe, dass das gelungen ist. Ich habe den Film ja selbst noch nicht gesehen. Bin schon sehr gespannt. Und genau, habe aber bis jetzt nur Gutes gehört von denen, die ihn schon gesehen haben.
Wie kann man sich Kleidung aus 1734 vorstellen? Gibt es irgendwie so, gibt es Farben, die da irgendwie vorherrschend sind? Gibt es Farben, die es noch nicht gegeben hat, für Kleidung zum Beispiel? Gibt es Kleidungsstücke, die wir heute nicht mehr haben? Was sind so Kennzeichen für dich irgendwie aus der Kleidung oder Mode von 1734?
Ja, also was halt definitiv war, ist, dass die Damen damals einfach keine Hosen getragen haben. Also das ist sozusagen der größte Unterschied zu heute, würde ich jetzt mal sagen. Also immer mit Mieder und Kleid, Rock, lang, auch keine Minirocke. Also immer sehr lange Kleider, sehr ausfallend, weit und schwer und,
Hochgeschlossen.
na, nicht unbedingt hochgeschlossen. Nein, nein, nein. Gar nicht. Also eigentlich sogar nicht. Also man hat durchaus Dekolleté gezeigt zu dieser Zeit und hat das dann, also man hat die Kleider ja auch nicht so gewaschen. Das war zum Beispiel auch ein Unterschied. Also die Überkleidung wurde kaum gewaschen. Also das war eigentlich nur bei Adeligen so, aber nicht bei dem normalen Volk oder ganz, ganz selten. Und deshalb hat man immer ein Chemise drunter getragen, also so ein Unterbaumwoll. Nachthemdartiges Teil, muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein, ja, so ein, fast wie ein Viereck, also ein rechteckiger, kastenartiger Schnitt ist das, also ganz einfach geschnitten, Baumwolle dünn, das war immer drunter. Dann hatte man drüber das Mieder und ja, und dann eben die Überkleidung sozusagen. Und da gab es halt die vielen Unterröcke und dann gab es auch noch diesen Weiberspeck, sage ich immer, dieses zusätzliche Bobschal, damit sozusagen die Passform noch schöner ist, also damit sozusagen die Taille noch schlanker wirkt. Natürlich, wenn dahinter mehr ist, dann sozusagen diese Silhouette, diese typische Barocks- und Rokoko-Silhouette, oben eben schmal und zusammengeschnürt und unten dann weit. Und oben beim Dekolleté hat man sich dann oft so, Fichu nennt man das, das sind so, die gab es in schön und auch in normal Baumwolle. Einfach so Schweißschutz eigentlich war es. Also man hat sich das so reingesteckt vorne und damit eben auch, wenn da sozusagen, wenn man da dreckig wird und so, dass das nicht aufs Kleid direkt geht. Ja. Und eigentlich ist es umspielt halt den Busen sehr hübsch. Es ist halt auch gleichzeitig sehr ansprechend für Männeraugen, so würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde es eigentlich sehr schön. Also es ist tatsächlich auch so, dass das war ja bei Licht zum Beispiel das erste Mal, wie ich in diese Mode eingetaucht bin. Und ganz, da hatte ich ein bisschen Angst davor, muss ich zugeben. Jetzt so im Nachhinein kann ich es ja sagen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob mir das wirklich gefällt. Also ich war ein bisschen skeptisch. Und jetzt so nach drei Filmen finde ich so wunderschön. Ich mag die Silhouette auch selber gern und ich habe auch selber solche Kleider dann natürlich anprobiert. Da gibt es sogar auch ein Foto von mir mit so einem Kleid. Das zeige ich aber niemandem. Das war nur so zum Spaß, einfach damit ich es halt auch mal anhabe. Weil es ist halt auch wichtig für mich als Kostümbildnerin. Ich kann nicht Schauspielerinnen anziehen und dann selber gar nicht wissen, wie sich's anfühlt. Also ich finde das immer ganz, ganz wichtig, auch bei historischen Filmen, wirklich selber auch in die Klamotten vorher reinzusteigen und ein bisschen zu probieren, einfach um zu schauen, wie sich's anfühlt, wo sozusagen auch die Schwachstellen sein könnten am Kostüm, dann auch für den Dreh. Es gibt ja auch, ich weiß ja das Drehbuch vorher, ich lese es ja, ich weiß ja, was passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel also da war zum Beispiel eine Szene, sie kniet auf dem Grab und irgendwie, ich habe mir gedacht, na puh, ich meine, wie nass, dreckig, das Kleid ist aber hell, wie macht man denn das? Also das war halt, solche Sachen muss man halt vorher im Vorfeld einfach alles quasi schon planen, besprechen, durchtesten sozusagen. Ja, und das macht halt auch sehr viel Spaß, dass man da so eintaucht eben in eine Geschichte anhand des Drehbuchs und so ganz genau einfach so visualisiert. Wie ist es dann beim Dreh und wie ist es dann im Endeffekt beim fertigen Film? Ja.
Schaust du dann, dass du das quasi, also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Kleid hernehmen mit Mieder und Samt geschnürt und 50.000 Untergattis, schaust du dann, dass das irgendwie, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler das jetzt nicht machen müssen, also dass sie dann halt irgendwie was Bequemeres drunter anziehen können? Oder ist das schon wirklich sehr historisch korrekt so reingeschnürt?
Na, sowieso ist das historisch korrekt. Nein, das ist ganz wichtig. Das wäre ganz komisch, wenn, also das hätte ich, das fände ich jetzt nicht so passend, wenn das nicht richtig wäre. Weil die Schauspielerin kann sich ja dann damit mehr identifizieren, wenn sie das Richtige anhat und auch viel mehr in diese Zeit auch reinversetzen. Wenn sie quasi drunter sich wohlfühlt und dann nur außen wie so eine Hülle. Ich glaube nicht, dass die Schauspielerinnen das selber auch so wollen. Also könnte mir vorstellen, dass da eigentlich nicht viele Schauspielerinnen gibt. Vielleicht eine, aber ich sage den Namen nicht. Aber nein, also.
Ich kenne eine ganze Serie, wo das ein Thema ist, glaube ich. Bridgerton.
Das ist ja, also Bridgerton habe ich ja eine Folge angeschaut und dann habe ich verweigert. Also das war ja für mich, ich sage immer Augenkrebs. Das ist alles so unrealistisch, kitschig. So haben die nicht ausgeschaut. Also es tut mir leid, auch die Stoffe, ganz billige Stoffe. Und also, ja, nicht mein Stil. Ich mache lieber so echt wie möglich, sage ich jetzt mal. Oder wie, also ich unterstütze einfach sehr gern dramaturgisch. Und also versuche ich wirklich, anhand der Kostüme, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in diese Zeit eintauchen können und sich so gut wie möglich damit identifizieren können, damit sie dann für die Rolle einfach gut vorbereitet sind von dem, was sie tragen. Weil dann, also das, und dann bin ich eh sozusagen raus, dann müssen sie weitermachen. Aber das ist mein Support, den ich geben kann und den möchte ich auch geben. Und das versuche ich wirklich, dass ich da sehr viel in der Vorbereitung gut recherchiere, eben Farben, Materialien, Formen, dass das gut rüberkommt auch für die Schauspieler. Und ich glaube, das hilft dem Film. Also es ist halt mein Ding, andere arbeiten anders. Ich arbeite so, also ich sage immer, wenn jemand ein ganz stilistisches oder ein ganz außergewöhnliches Kostüm haben will, egal ob es so richtig war oder nicht historisch, dann kann er, glaube ich, eher dann mit anderen Kostümbildnerinnen vielleicht ein bisschen besser arbeiten als mit mir, die dann doch sehr, ja, also ich möchte es einfach echt. Ist einfach mein kleines Ding. Anders natürlich bei, wenn es jetzt zum Beispiel ein Fantasy-Film ist, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber nicht eben bei einem Film, wo Johann Sebastian Bach, entschuldige, einer der größten Komponisten aller Zeiten, da kann ich doch nicht auf kitschig irgendwas anders machen. Das geht nicht. Also das war irgendwie auch, das habe ich auch besprochen mit der Regie im Vorfeld, dass mir das wichtig ist. Und da habe ich auch Rückendeckung von der Produktion bekommen, von beiden Produzenten, die ich sehr schätze übrigens, dass ich da quasi nicht irgendwie, ja, irgendwas erfinde oder so, sondern dass ich da wirklich in der Zeit bleibe. Und das, mit dem kann ich am besten arbeiten, muss ich sagen.
Jetzt vermute ich mal, dass auch Filme, bei denen du arbeitest, nicht ein unendliches Budget haben und es wahrscheinlich schon manchmal auch Kompromisse geben muss. Wo gibt es Kompromisse, wo du sagst, okay, da kann ich damit leben? Ist es zum Beispiel ein versteckter Zipfverschluss oder ist es eine Farbe, die vielleicht nicht ganz historisch korrekt ist, wo du sagst, okay, ob es jetzt gelb oder Bronze ist, damit kann ich leben?
Also die du jetzt erwähnt hast, würde ich jetzt sagen, nicht. Also versteckter Zip, das geht gar nicht. Das geht nicht mal bei Kompasserie. Also so ein Kleid kommt bei mir nicht mal in die Auswahl rein. Das ist irgendwie, das kann man beim Theater machen, aber nicht bei Kinofilmen und auch nicht bei Fernsehfilmen. Warum man das beim Theater machen kann? Weil man es nicht sieht, weil auf der Bühne, also niemand sieht das so groß, die Kostüme. Also du musst dir das vorstellen, der Schauspieler oder die Schauspielerin auf der Bühne von einem Theater ist so weit weg für das Publikum. Das wird generell ganz anders aufgezogen, auch von den Farben oder von, da kann man viel, viel mehr draufdrücken auf alles und eben muss auch nicht eben ganz historisch korrekt sein, weil du ja auch diese Bühne hast, das ist ja auch schon so ein, da schaust du ja nichts Echtes an, das siehst du ja als Zuschauer. Aber wenn du in einen Film eintauchst, ist es schon so, finde ich, dass der Zuschauer die Erwartungshaltung hat, wenn er jetzt einen historischen Film anschaut, dann gehe ich in diese Zeit rein und dann kann ich das nicht bringen, dass da womöglich wirklich was rausblitzen würde von einem Zipfverschluss oder ich würde auch keine knalligen Neonfarben eben verwenden in einer Zeit, wo es das einfach noch nicht gab oder wo das nur den ganz, ganz höchsten Adel quasi vorbehalten war. Also zum Beispiel Farbe Purpur zum Beispiel. Oder bestimmte Rottöne, die waren eigentlich viel zu teuer für das Volk, also dieses Knallrot zum Beispiel. Und deshalb sind diese Farben, die normalen Menschen, das klingt so blöd, die Bürger, sage ich jetzt mal, da waren die Farben ja eher, also sie hatten schon färbige Sachen an, aber eher gedeckte Farben. Einfach, weil es, ja, also weil es einfach die Farbe damals, die Qualität war noch nicht so, dass sie auch so bleibt in den Stoffen so fest. Und deshalb schaue ich da schon drauf, dass eben sozusagen die Farben eher ein bisschen gedeckt sind. Aber was ich leben, also wo ich dann immer spare, also wo ich sozusagen Kompromisse mache, ist schon, dass ich eben, ich probiere wirklich allen Nebenrollen, sage ich jetzt mal, oder kleineren Darstellern oder ja, da Rollen, die halt wirklich nur vielleicht einen Tag kommen zum Drehen oder so. Ich versuche wirklich aus dem Fundus Sachen zu finden, die trotzdem perfekt passen. Das ist halt eine bisschen mühsame Arbeit manchmal, weil du wirklich viel genau abmessen musst und brauchst gute Maße vorher von den Schauspielern und also vor allem stimmende Maße. Das ist ja auch manchmal eine Herausforderung, stimmende Maße zu bekommen von SchauspielerInnen. Aber dass ich da wirklich viel mit Fundusklamotten arbeite und eben wenig anfertige, aber die Stücke, die ich dann anfertigen lasse, die müssen dann dafür perfekt sein. Also so versuche ich dann da ein bisschen sozusagen das knappere Budget auszugleichen. Und genau, beim Bach ist mir das Gott sei Dank auch wirklich gut gelungen. Ich hatte nicht so extrem viele Anfertigungen, wenn ich mich jetzt. Ich habe natürlich die Kinder gehabt. Die Kinder musste ich natürlich alle anfertigen, weil das musste ich doppelt machen. Wir hatten ja auch Auflagen. Kinder dürfen ja eine bestimmte Zeit nur am Set sein und dann haben sie Double-Kinder genommen für, wo sie dann halt, wenn sie nur im Anschnitt waren von hinten, dann haben sie das Double-Kind genommen. Und deshalb habe ich sozusagen zweimal angefertigt, die Kinderklamotten alle, Kinderkostüme. Und sonst hatte ich eben bei den anderen, bei den, ja, den Johann Sebastian Bach, den David Striesow, den habe ich auch doppelt gemacht, weil da hatten wir das Klavier-Double. Oh, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Nein, oh ja, natürlich, das darf ich schon verraten, dass der David Striesow nicht alles gespielt hat am Klavier. Also an der Orgel, Entschuldigung, Klavier. Ja, Klavier auch zu Hause, aber Orgel natürlich. Das war ja diese wunderschöne Orgel in Merseburg. Und, ach, das war so schön in dem Dom. Und nein, also wie gesagt, also ich habe da wirklich beim Bach nicht so unbedingt ganz viel anfertigen lassen müssen, wie jetzt vielleicht bei anderen. Beim Beethoven-Film war es mehr tatsächlich. Aber ja, du brauchst halt auch dann die Zeit in der Vorbereitung, einfach dann, damit du halt wirklich die ganzen Funduskostüme auch durchmessen kannst. Ich habe da natürlich Hilfe gehabt von meinen Assistentinnen. Zum Glück, alleine kann man das sowas nicht machen. Also ich habe da immer ein großes Team, vor allem, also je historischer das Projekt, desto größer das Kostümteam.
Ich stelle mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen? Und jetzt kennen wir uns ja schon ein paar Jahre und wir haben dich ja schon mal im Podcast gehabt. Und was man von dir auf jeden Fall lernen kann, ist Be Begeisterung für Film und für das Darstellen von Dingen. Und ich finde es immer so beeindruckend, dir zuzuhören, weil du so viel Interesse an so vielen Dingen hast. Und das ist so ansteckend. Ich finde es auch jetzt beim Zuhören, und das finde ich, das kann man total von dir lernen, das ist so Begeisterung für etwas.
Ja, also die Begeisterungsfähigkeit habe ich definitiv von meinem Vater geerbt, der leider schon verstorben ist vor 2 Jahren. Aber der hatte das. Der hatte die Begeisterungsfähigkeit in Bezug auf Pflanzen. Er war Pflanzenliebhaber, er war auch Botaniker und Ökologe. Und er hat mir das wirklich von klein an, wir waren immer in der Natur draußen und dann stundenlang irgendwelche kleinen Pflanzen gesucht und dann mit der Lupe und schau, wie schön und da und das und das. Und ich glaube, dass das mich so dermaßen geprägt hat. Bei mir war halt dann die Ausprägung nicht in Richtung Pflanzen, wobei ich mag Pflanzen auch wirklich sehr gerne. Also wenn ihr jetzt sehen könntet, mein Wohnzimmer im Moment, also ich habe da schon einige. Ich war auch heute beim Rosenweibel und habe Weihnachtspflanzen, also Weihnachtsdeko gekauft. Das war ganz toll. Also ich liebe das schon auch sehr. Aber ich wollte auch mal Floristin werden, wie ich 14 war. Aber jetzt hat mich halt das mit den, also die Kostüme haben mich einfach gecatcht und das ist halt meine Welt. Und das ist halt, aber auch das Ganze, also es ist nicht nur jetzt rein das Kostüm, so wie es ist, sondern es ist dieses Film, Geschichten erzählen mit den Kostümen. Dramaturgie unterstützen, mit den Kostümen Schauspieler unterstützen. Also es ist dieses große Ganze, was mich so fasziniert und wo ich so begeistert bin, dass ich sozusagen auch so diese Arbeit machen darf eben. Also bin ich wirklich jeden Tag, ich bin sehr dankbar dafür und ehrfürchtig davor, also und habe Ehrfurcht davor, dass ich diesen wunderschönen Beruf machen darf, wo ich eben diese Begeisterungsfähigkeit richtig ausleben kann. Ich meine, wenn ich das ein neues Projekt mache und zum ersten Mal in ein Stoffgeschäft gehe und Stoffe schaue, also müsstest mich erleben. Ich bin wie ein kleines Kind in einem Zuckergeschäft. Also so, ah, und der Stoff und der Stoff und da hingreifen und das ist schön und das ist toll. Und am liebsten würde ich gern alles nehmen, weil es mich halt so begeistert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich eben durch meine Kindheit gekommen ist, dass ich das so geschafft habe und also so geworden bin. Und ich, ja, und ich versuche eben auch, und bei den jungen Nachwuchsleuten, die danach kommen, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Praktikantin gehabt beim letzten Projekt, die Nina, die war so, die hat sich auch so begeistern können für alles, für Kleinigkeiten. Und ich habe mich gesehen in ihr, wie ich eben vor über 20 Jahren war. Und das hat mir so gefallen, weil ich mir dachte, ja, es kommen Leute nach, die genauso begeisterungsfähig sind wie ich und nicht nur irgendwie lethargisch alles nachmachen, was du ihnen sagst, also was du ihnen sagst, was zu tun ist, sondern einfach wirklich sagen, sich je, über jedes Ding freuen. Ich meine, das war so lieb, da hat sie, das war cool, da war eine Kostümprobe und die Schauspielerin hat mir wirklich eine falsche Größe gesagt im Vorfeld. Also sie hat einfach viel eine kleinere Kleidergröße gehabt, als sie gesagt hat. Also und alle Jeans, die ich da hatte, also es war ein zeitgenössisches Projekt, und alle Jeans, die ich da hatte, waren viel zu groß. Und die Schauspielerin ist aber extra eingeflogen gewesen aus Hamburg. Naja, was macht's dann? Ja, also ich meine, ich habe sie dann, die Praktikantin, die wirklich, das war ihr erstes Projekt beim Film, sie hat keine Erfahrung gehabt vorher. Ich habe die Praktikantin zum H&M geschickt und habe gesagt, jetzt komm, jetzt holst du unser Jean. Und es gab aber in diesem H&M, das war im Q19, weil das war das nächste von unserem Produktionsbüro, es gab dort tatsächlich keine einzige Jean in dieser Größe, die wir brauchten. Und was hat sie gemacht, die Nina? Und das war, finde ich, so großartig. Sie ist in die Kinderabteilung gegangen und hat eine Größe 170 gefunden. Und das war genau die richtige Größe. Und das macht so aus. Das ist so, wenn man da mitdenkt, wenn man sich denkt, Moment, wir brauchen jetzt eine Lösung, wie kann ich das machen? Und sie hat es geschafft. Und das hat mich so fasziniert, dass ich weiß, diese Frau ist richtig beim Film. Und die ist einfach, und sie hat sich dann eben so gefreut, weil ich, sie hat dann gepasst eben, sie war perfekt, die Jean. Und sie war dann so begeistert von, dass sie das geschafft hat, von sich und von dem Ganzen. Und ich, ja, das mag ich halt so. Das ist schön, wenn man so arbeiten kann, wenn man sich so freut in der Arbeit. Das ist so wichtig. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Es ist eh, also ja, es ist so wichtig einfach, dass das Spaß macht.
Du hast jetzt vorher gesagt, der Dreh bei Bachertz, Jänner bis März ungefähr. Das ist ja genau die Zeit, wo man sagt, okay, Weihnachten ist jetzt vorbei, jetzt reicht es dann auch, jetzt kann es warm werden, jetzt kann es schön werden. Wie ist es, wenn man dann an einem Weihnachtsfilm arbeitet und genau in dieser Stimmung sein muss mit oh, Weihnachten, schön, kalt, fein?
Ja, also bei uns im Kostümteam waren wir alle hintereinander immer krank. Also es war wirklich so, wir haben uns schön abgewechselt oder teilweise auch leider parallel. Wir hatten dann aber auch Glück mit, dass wir immer wieder auch Ersatzleute bekommen haben. Nein, es war wirklich, es war kalt, es war anstrengend. Also es ist wirklich so die Zeit, also Jänner, Februar ist wirklich die Zeit, wo man ja eigentlich quasi zum Ruhen braucht, zum wieder auftanken. Aber bei uns war halt Vollgas. Und das hat man gemerkt, dass das vielen an die Substanz gegangen ist. Also mich hat es auch erwischt. Ich hatte eine ganz schwere Bronchitis. Über eine Woche bin ich im Hotelzimmer gelegen und es war ganz katastrophal und habe vom Hotelzimmer aus delegiert und war nicht schön. Und ja, also das war sozusagen nicht so cool, im Jänner und im Februar im Winter zu drehen, vor allem in seiner kalten Kirche in Merseburg. Also es war ja wirklich, es war scheußlich kalt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Thermostrumpfhosen die Schauspielerinnen und Schauspieler drunter angehabt haben, unter den Kostümen. Also das war irgendwie absurd.
Ist auch nicht zeitlich akkurat, weil ich glaube, seit 34 hat es keine Thermostrumpfhosen
gegeben. Das stimmt. Aber wir wollen ja auch nicht, dass die Schauspieler krank werden, weil dann können wir nicht mehr weiter drehen. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch wenn jetzt die Schnitte richtig sein müssen beim historischen Kostüm und die Details richtig sein müssen und auch die Stoffe, finde ich, richtig sein müssen, sowas wie Thermostrumpfhosen oder andere Wärmeutensilien, die man, da gibt es ja einige an Gadgets, die sind schon wichtig, weil, wie gesagt, wenn der Schauspieler krank wird, dann steht alles, der Hauptdarsteller zum Beispiel. Also das wäre nicht gegangen. Also da muss man wirklich auch schauen, dass dann sowohl die Produktion als auch Setkostüm schaut, dass die Schauspieler einfach, dass sie warm genug haben, auch wenn es scheißkalt ist. Genau.
Du hast ja vorher schon ein bisschen erzählt, also diese Geschichte mit Kleid auf dem Grab niederknien und sich überlegen, wie man damit umgeht und so. Ist das auch etwas, was man lernen kann, auf Details zu achten?
Ja, wenn man das möchte. Also, naja, ich sag dazu, also es gibt ja auch Leute, die schauen einen Film und dann sage ich nachher so, na und, wie hat dir das und das gefallen? Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo ich mir dann immer denke, wie kann das nicht auffallen? Also ich glaube, jeder und jede hat eine andere, einfach eine andere, ein anderes Spektrum an Visualität, weil ich bin halt ein sehr visueller Mensch, mir fällt alles auf. Also ich sehe halt, auch wenn ich irgendwo hingehe, an einen Ort, ich präge mir halt alles sofort ein, visuell. Und dann gibt es halt die Leute, die das gar nicht machen. Und ich glaube, deshalb kann man das gar nicht so allgemein sagen. Und ich glaube, dass da wirklich jeder so halt sein Ding finden muss oder ihr Ding finden muss, was für sie oder für ihn passt, von Detailverliebtheit oder eben auch nicht. Ich bin halt sehr detailverliebt. Also du musst schon die Begabung irgendwie haben, eben das mit dem Blickfeld. Man sagt ja auch immer dieser Begriff von Jäger und Sammler. Also die Jäger, die sozusagen fokussiert schauen und die Sammler, die sozusagen weit schauen und mehr sehen. Und ich glaube das schon, dass du da eine Grundtendenz hast. Jeder Mensch hat eine Grundtendenz. Und ich habe halt sozusagen nicht das Jäger, sondern eben das Sammler, visuelle. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch Mischformen sowieso. Aber ob man sich das antrainieren kann oder lernen kann, ich kann dazu, glaube ich, nichts sagen. Also ich glaube es nicht, aber ich weiß es natürlich nicht.
Ich stelle mal die bitte große mit mich und Zucker Frage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen?
Nein, also ich lache sehr, sehr gerne. Es ist urwichtig, Lachen hält gesund und den Geist auch vor allem gesund. Und ja, lustige Menschen bringen mich natürlich zum Lachen, aber auch so Situationskomik zum Beispiel mag ich extrem gern. So in der U-Bahn, wenn irgendwas passiert, was unerwartet ist und du es gar nicht eben erwartest und dann ist es irgendeine urkomische Situation und dann lache ich einfach und viele Leute schauen mich dann blöd an und denken sich, was ist mit der oder so. Aber ich liebe das. Ich liebe das einfach total. So dieses, auch einfach dieses Soziale zwischen Menschen zu beobachten, wenn dann irgendwas Lustiges passiert. Ich glaube, das bringt mich am meisten zum Lachen tatsächlich. Ja. Und was mich noch zum Lachen bringt, ist, glaube ich, auch Kinderlachen. Ich mag Kinder sehr gerne, obwohl ich selber keine habe. Aber ich finde Kinderlachen, also ein richtiges Kinderlachen, so ein herzhaftes, also so richtig, so dieses Laute, wenn das ist schon was Tolles. Also ich glaube, da kann niemand nicht mitlachen. Also das ist irgendwie so ansteckend, weil Kinder sind noch so unverbraucht, die sind noch so ehrlich und so frisch und das, ja, es ist schön. Da lache ich einfach auch sehr, sehr gerne mit.
Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was so Kleidungsspezifikationen waren 1734. Mhm. Und bei vielen Teilen, die du gesagt hast, habe ich mal kurz überlegen müssen, was für ein Kleidungsstück das ist und wo man es trägt. Und gibt es auch so Momente, wo dann Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und irgendwas anziehen sollen und das irgendwie komplett falsch machen? Kann man doch lachen drüber.
Das passiert sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, das ist sogar noch nie, also mir ist es noch nie passiert, glaube ich, dass ein Schauspieler wirklich was ganz verkehrt angezogen hätte, oder? Ich überlege gerade. Na, oh ja, doch, das ist es. Ah, mir fällt was ein. Ja, natürlich bei diesen Barockhosen, bei den Männerhosen nämlich, das sind ja Kniebundhosen, das sind oft vorne, ist das der Verschluss mit so einem Latz und so zwei Knöpfen. Und das checken die Männer meistens nicht, dass das vorne ist sozusagen. Und das wurde schon mal falsch rum angezogen. Ja, das ist so ein bisschen was, wo ich schon drüber geschmunzelt habe. Sag mal, gelacht habe ich nicht, aber geschmunzelt habe ich drüber.
Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn auch so diese Barock- und Rokoko-Kleider, wenn die so viele Schichten haben, dass es auch ein bisschen tricky ist, alle Sachen der richtigen Reihenfolge nach anzuziehen zum Beispiel.
Ja, stimmt, das muss man schon wissen. Also zuerst eben das Chemise, dann kommt das Mieder, dann kommt der Weiberspeck und dann kommen die Unterröcke und dann das Überkleid. So. Und bei Männern ist, ja genau, stimmt, die Männer wollen dann oft zuerst die Hose anziehen und dann kommen es drauf, hoppala, die Strümpfe gehen jetzt aber, das ist ein bisschen die Strümpfe müssen halt vor der Hose angezogen werden. Das ist bei vielen Männern auch nicht so üblich und deshalb passieren da manchmal so kleine Missgeschicke. Aber das ist nicht so tragisch. Es ist ja immer wer da von uns und wir erklären ja gerne. Und Nein, und einmal richtig angezogen, dann weiß man es ja auch. Und die meisten Schauspieler haben ja irgendwann einmal schon vielleicht auch in der Ausbildung sowas angehabt oder so. Deshalb passiert da eigentlich nicht viel, würde ich sagen. Vielleicht eher noch bei den Komparsen, die dann das erste Mal ein historisches Kostüm anhaben.
Wir sind ja so über Thema Weihnachtsfilm bei unserer heutigen Weihnachtsfolge. Was sind so Weihnachtsfilme, wo du sagst, die schaust du dir, oder hast du überhaupt so Filme, wo du sagst, jedes Jahr zu Weihnachten, der muss es sein?
Ja, ich habe definitiv solche Filme. Es ist also tatsächlich, Liebe ist immer dabei. Auch wenn er Urklischee und jetzt mittlerweile, es gibt ja diese Diskussion drüber, ja, veraltet und frauenfeindlich und was weiß ich was. Ja, mag sein, also es gibt Tendenzen dazu, das stimmt, aber trotzdem liebe ich diesen Film, weil ich diese Schauspieler, auch die Auswahl der SchauspielerInnen, und das ist wirklich grandios. Und ich meine, die Szene am London Heathrow Airport, ich meine, jedes Mal, ich habe den Film, glaube ich glaube 20 Mal schon gesehen. Ich übertreibe nicht, vielleicht sogar auch schon mehr. Und jedes Mal heul ich. Jedes Mal. Es ist noch kein einziges Mal gewesen, dass ich nicht geweint habe. Ich finde das so wunderschön inszeniert und es stimmt so. Es ist so echt. Es ist so, das ist das Leben. Die Liebe ist so wichtig für uns Menschen. Wenn wir die nicht hätten, was wären wir dann? Also das ist so, ja, deshalb mag ich den Film urgern. Ja, das ist der eine. Und dann gibt es natürlich schon auch, also es gibt, also Ronja Räubertochter schaue ich wirklich fast jedes Jahr auch an. Den mag ich natürlich seit meiner Kindheit, weil ich natürlich mich immer identifiziert habe mit Ronja, immer. Ich habe mich auch eine Zeit lang in der Schule Ronja genannt, aber das hat dann nicht so gepasst. Ich habe es dann wieder lassen.
Kann mich erinnern.
Lustig. Ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, in der dritten oder so. Ja, ich fand sie halt urcool, die Ronja, weil sie einfach die abenteuerlustige, selbstsichere, furchtlose Heldin, die da in den Wald geht. Wald ist ja sowieso mein Thema, und ja, deshalb, ich habe mich oft die Ronja Räubertochter gefühlt in meinem Leben schon, und deshalb schaue ich den sehr, sehr oft an.
Ich meine, ich glaube auch, wenn ich mich so zurückerinnere, in dieser Zeit, ja, war Ronja Räubertochter sicher der erste Film, der so ein Frauen- oder Mädchenbild damals gemacht hat. Es gab nicht so viele Vorbilder, die das gezeigt haben, dass man auch so sein kann.
Ja, Pippi Langstrumpf vielleicht noch am ehesten. Aber der Pippi, die war mir zu, weiß nicht, das war mir zu verrückt. Die war mir zu, also mit der konnte ich mich nicht identifizieren, weil sie mir zu, ja, ich meine, was, 2 mal 2 ist 4? Nein, eben nicht. Was sagt sie? 2 mal 2
Zwei
ist
mal
6?
zwei, sieben.
Oder irgend so, ja, also das fand ich doof. Also das war irgendwie so, obwohl ich jetzt nie eine Streberin war, aber da konnte ich mich nicht so, aber Ronja war so. Die coole, die taffe, die starke.
Das muss ich dazu sagen, wir in der Schule haben wir dich ja Roni genannt.
Ja.
Deswegen von Roni zu Ronja war es ja nicht so weit.
Genau, es war ja eigentlich nicht so weit, das stimmt. Aber mir war dann doch, im Endeffekt war mir Roni lieber. Und bin ich ja bis heute. Also ich nenne mich ja auch heute noch Roni. Viele verstehen das eh nicht. Viele sagen dann, wenn ich mich vorstelle mit Roni, sagen immer viele Froni. Was ich, das finde ich dann ganz furchtbar, weil ich mir denke, wer ist die Froni? Diese Frau kenne ich nicht. Ja. Nein, und vielleicht noch einen dritten Weihnachtsfilm habe ich überlegt. Na, oder zwei noch. Einen auch Kinderfilm, Die unendliche Geschichte. Das ist auch sehr Weihnachten für mich, tatsächlich. Und ja, weil es einfach so, Die unendliche Geschichte ist einfach ein wunderschöner Film. Und ich war ja auch das war lustig, ich war, wie wir gedreht haben, die Mittagsfrau haben wir in München gedreht, bei den Bavaria Filmstudios. Und da habe ich zum ersten Mal diese Bavaria Filmstudio-Tour gemacht. Und da durfte ich auf dem Fuchur sitzen. Und das war ganz toll für mich. Also das hat mich sehr in meine Kindheit zurückversetzt. Das fand ich schön. An dem Tag habe ich mich übrigens in meinen Freund verliebt, weil der hat die mit mir gemacht, die Tour. Der war Regieassistent bei dem gleichen Projekt, wo ich Kostümbild gemacht
Schön.
habe. Und wir haben die Tour gemeinsam gemacht. Und wie er sich auf den Fuchur gesetzt hat und gesagt hat, und ich muss dazu sagen, er war 49 damals, und zu mir gesagt hat, komm, mach ein Foto für meine Freunde, das muss ich meinen Freunden schicken, habe ich mir gedacht, okay, der Mann ist richtig interessant. Ja. Genau, und der vierte, den ich auch noch sagen möchte, weil den mag ich total gern, wo sie dann in New York sind. Vielleicht könnt ihr mir helfen. In New York, Kate Beckinsale heißt sie, glaube ich, und John. K
Wo sie sich ausmachen, sie schreiben irgendwas auf dem Buch, in ein Buch
Ja,
rein oder so.
genau,
Ja,
der. Ich glaube,
sehr, sehr englisch. Serendipity heißt der auf Englisch.
ich weiß nicht, wie der jetzt heißt auf Deutsch, aber
Ich
den
schaue es
mag ich
nach.
auch gern. Den gibt es leider nirgendwo zu streamen im Moment, weil den wollte ich heuer nämlich streamen. Weil das halt auch so ein, da geht es halt um so viele Jahre später. Ich mag so Filme, also egal, ob sie jetzt historisch sind oder nicht historisch sind, ich mag ja Filme total gern, die so in so einem langen Zeitraum spielen, so viele Jahre später und dann nochmal Jahre später, nochmal Jahre später. Das liebe ich total. Und ich kann es ja euch kann ich es ja verraten. Ich schreibe an einem Drehbuch auch. Und da geht es auch in dem Drehbuch ist es auch so, viele Jahre, sehr, sehr lange Zeitraum. Fängt an Ende 70er Jahre und endet heute. Also
spannend.
Genau. Schauen wir mal, ob es jemals fertig wird. Aber es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch.
Aber jetzt hast du uns deine Lieblingsweihnachtsfilme erzählt, aber wir wissen alle drei, es wird einen neuen Lieblingsweihnachtsfilm von dir geben. Nämlich
Bach, ein Weihnachtswunder.
Ein Weihnachtswunder. Willst du uns mal erzählen, vielleicht so anteasern, warum es mehr geht? Ich habe schon etwas erzählt, wo man ihn sehen wird, wann und wo man ihn sehen wird können oder wenn die Folge rauskommt, gesehen haben wird sein, was auch immer. Wir haben geht jetzt gerade nicht aus, wo man dann schon gesehen hat.
Ja, also, nein, weil natürlich am 18. Dezember ist die Ausstrahlung auf ARD. Das heißt, das ist schon vorbei.
ARD-Mediathek geht immer.
ARD-Mediathek, genau. Da wird es wahrscheinlich, ich denke, einen Monat haben die das immer drinnen. Die haben das nicht nur eine Woche drinnen, ich glaube, die haben das einen Monat drinnen. Bilde ich mir ein. Also ARD oder das erste Mediathek, da kam er diesen Film, diesen hoffentlich wunderbaren Film. Ich habe ihn ja selber, also wie gesagt, zu der Zeit der Aufnahme jetzt noch nicht gesehen und freue mich sehr drauf.
Und ist es denn wirklich ein Weihnachtsfilm oder ist es nur in der Weihnachtszeit?
Nein, also es ist schon ein Weihnachtsfilm, würde ich sagen, weil es geht ja darum, dass Johann Sebastian Bach, also der Film spielt ja auch nur zu Weihnachten, also tatsächlich fängt er an, ich glaube, es war vom Datum her 23., 24., 25. spielt der Film. Und das heißt, es ist wirklich ein Weihnachtsfilm, weil es geht darum, Johann Sebastian Bach schreibt das Weihnachtsoratorium fertig im Kreise seiner Familie. Er hat ganz viel Stress, weil es ist knapp, er ist noch nicht fertig. Es muss am 25. aufgeführt werden. Und und dann kommen natürlich ein paar Komplikationen und so. Und das war auch wirklich so. Also es ist eine wahre Geschichte. Und ich finde das immer sehr spannend. Ich mag das eben auch gern, wahre Geschichten von historisch wertvollen Personen zu erzählen, weil man einfach, ja, weil es einfach schön ist, das anzuschauen und zu sehen, wie es damals war, wie so ein großes Ding wie das Weihnachtsoratorium entstanden ist. Das finde ich einfach sehr, sehr toll. Und es ist eine tolle Musik. Die Musik ist wunderschön. Und das Schöne ist auch, wir haben ja auch mit den echten, mit dem echten Kinderchor, mit den Thomanern haben wir ja auch gedreht. Das war ganz toll. Und da hat mich ja auch der Solist hat mich so berührt. Da gibt es eine Szene, wo er singt in so einem Raum. Und ich war da eben auch drinnen beim Dreh. Eigentlich waren alle Kostüme abgenommen und ich war eigentlich zufällig drinnen. Und ich bin dann gar nicht mehr rausgegangen, weil ich habe nur noch geweint. Also der hat so schön gesungen, dieser Knabe, es war unfassbar. Und das sind halt dann Momente, wo ich mir denke, wow, was habe ich für ein Glück, dass ich mit meinem Beruf solche Dinge erleben kann und mich da auch durch diesen jungen Sänger so in diese damalige Zeit reinversetzt habe. Also ich habe Gänsehaut jetzt gerade auf den Wangen, weil es so ein Gefühl war, so ein starkes, schönes Gefühl. Und im Weihnachtsfilm ist es deshalb, weil es einfach auch, ja, es zeigt halt Familie, Zusammenhalt der Familie. Das finde ich immer ganz wichtig zu Weihnachten. Also ich hab gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen und da haben wir geredet drüber, dass, also die Leute, die oft sagen, sie hassen Weihnachten, dass es eigentlich was mit der Familie zu tun hat und nicht mit der generellen Weihnachtsstimmung draußen, sondern eher so dieses Interne, weil halt vielleicht irgendwie Ungereimtheiten, Streitigkeiten, irgendwelche unausgesprochenen Dinge im Raum stehen, Neid, Missgunst innerhalb der Familie. Und dann kann man natürlich Weihnachten vielleicht nicht so lieben, wie ich es tue, die halt mit ihrer Familie ein wunderbar harmonisches Verhältnis hat. Wir haben so einen guten Zusammenhalt in der Familie und schätzen uns alle, wie wir sind und lassen uns sein, wie wir sind. Und zu Weihnachten war es auch bei uns zum Beispiel nie so, dass wir jetzt irgendwie, ja, wir sitzen jetzt ganz schön angezogen an einem Tisch und essen unseren Braten, Weihnachtsbraten, sondern bei uns war es immer irgendwie so ein Zusammenkommen von, wie es für sich gut ist. Also, und mein Bruder ist manchmal in der Jogginghose gekommen. Also, Entschuldigung, Nick, aber dass ich dich da jetzt verrate, aber warum auch nicht? Also wenn er sich so wohl fühlt und vor allem, wenn es eh innerhalb der Familie ist, dann ist das halt so. Oder ich kann mich auch erinnern, ich war auch als Jugendliche, ich habe mich doch nicht mal duscht, glaube ich, also zur Bescherung. Also es war wirklich, wir sind den ganzen Tag herumgeknotzt und dann irgendwann war Bescherung und wir haben Salatbuffet gemacht. Meine Mutter, es gab immer bei uns kalt, also am 24. an Heiligabend war bei uns immer, und das ist eigentlich nach wie vor so, dass wir immer so ein Buffet-Essen machen, also ganz ungezwungen und einfach Familie, das ist wichtig, dass wir gemeinsam singen, dass wir gemeinsam, meine Mutter hat immer eine Rede gehalten und dass wir zusammen einfach uns sagen, dass wir uns lieb haben und dankbar sind für das Jahr und was alles passiert ist und auch wenn traurige Sachen passiert sind, dass man dann zusammenhält und sich stützt gegenseitig und das ist eigentlich ja für mich Weihnachten, weil ich bin ja auch nicht besonders gläubig, also ich meine, ich bin katholisch erzogen worden, bin dann ausgetreten mit 19. Für mich ist Glaube eher sowas, Glaube in die Wissenschaft oder Glaube in die Natur und Naturgewalten. Und wenn ich quasi, also mein Beten ist sozusagen in den Wald gehen und durchschnaufen. Und deshalb sage ich jetzt, ich bin nicht so quasi katholisch gläubig. Aber für mich ist Weihnachten trotzdem total wichtig. Aber nicht, weil Jesus geboren wurde. Oh Gott, meine Mutter darf das nicht hören. Nein, weil sie ist natürlich schon. Ja, aber egal. Aber für mich war es immer ein Fest der Familie und immer ein Fest der Zusammengehörigkeit, der Liebe, Stärkung, Nächstenliebe, geben, nehmen, dass es auch immer im Fluss bleiben. Also dieses Schenken, das ist ja auch so ein ganz, ganz großer Punkt zu Weihnachten. Alle schenken sich Dutzende an Sachen und so und es artet ja manchmal wirklich aus in Schenken und Schenken und Schenken. Und viele verteufeln das und sagen, ja, das ist ja nur, damit die Wirtschaft beigehalten wird oder so. Aber es geht ja um das, dass man eigentlich das Schenken an, also Schenken an und für sich ist ja was Schönes. Ich schenke wahnsinnig gern. Und es muss ja nichts Teures sein. Es muss ja nichts, es kann ja auch was Selbstgebasteltes sein oder es kann ja auch was ganz Kleines sein. Es kann ein, was weiß ich, ein Duschgel sein, das schon ausverkauft ist überall seit 3 Jahren und du hast das in Mistelbach in irgendeiner kleinen Drogerie noch gefunden, das letzte Stück, und du weißt, deine Schwester hat das immer verwendet und dann kaufst du dieses eine Duschgel und das schenkst dir zu Weihnachten. Also sowas. Man macht sich so Gedanken über den anderen Menschen, wie kann ich diesen Menschen eine Freude machen? Und das ist mir halt auch zu Weihnachten so wichtig. Und ich habe heuer zum Beispiel auch überlegt, was könnte ich heuer machen? Weil, wie gesagt, in der Familie haben wir beschlossen, wir schenken uns heuer nichts. Das finde ich auch sehr gut, weil wir eh alles haben. Aber trotzdem, ich habe mir gedacht, ich möchte heuer irgendwie jemanden beschenken. Und ja, und ich habe beschlossen, dass ich das machen werde, einen fremden Menschen zu beschenken, der es vielleicht nicht so gut geht, also eine Frau zu beschenken, der es vielleicht nicht so gut geht wie mir, die nicht so Glück hat wie ich, um mir eine kleine Freude zu machen. Einfach, damit ich auch heuer das Gefühl habe, jemanden irgendwie nur ein bisschen einen Spaß gemacht zu haben oder einen Glücksmoment gezaubert zu haben oder was auch immer. Und es muss ja nichts Großes sein. Es geht ja wirklich nur um die Geste.
Um die Gedanken eigentlich, oder?
Ja, genau.
Ich stelle mal die vierte große Milch- und Zuckerfrage, und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich habe den ersten Science-Fiction-Film kostümtechnisch ausgestattet. Ich habe mein erstes Drehbuch verkauft und alle meine Liebsten leben noch und sind gesund und glücklich. So, das fällt mir jetzt als erstes ein. Aber das, was ich mir aber wünsche, dass ich sagen kann in 5 Jahren, so in Bezug auf die Welt da draußen, das würde ich schon noch gern sagen, weil ich möchte, ja, das ist einfach wichtiger, als wie es mir geht in den nächsten 5 Jahren. Also ich wünsche mir sehr, dass wirklich ein Umdenken passiert, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und umwelttechnisch. Ich mache mir große Sorgen bezüglich des Klimawandels. Mein Vater war ja, wie ich schon gesagt habe, auch Ökologe und der schon in den 80er Jahren, er war dabei in Hainburg, das ja vor kurzem das 40-jährige Jubiläum hatte sozusagen oder 40-jährige Wiederholung. Das war, glaube ich, 8. Dezember, genau. 8. Dezember vor 40 Jahren, da war mein Vater in der Stopfenreuther-Au dabei und das berührt mich gerade ein bisschen, Entschuldigung. Wenn ich mir das da draußen so anschaue mit den wie heiß es heuer war und wie viele Leute das so verleugnen und so vehement einfach sagen, ah, es war immer schon heiß. Das stimmt einfach nicht. Und das ist wirklich, was mich wirklich fast täglich beschäftigt, dieses Thema. Und ich versuche selber natürlich auch, ich meine, es hat natürlich auch einen Grund, warum ich vegan bin seit 3 Jahren, weil ich schon finde, dass man das, also ist, abgesehen davon, dass ich keine Tiere töten möchte, das ist sowieso das eine, aber es ist natürlich, es hat den Nebeneffekt, dass natürlich die Fleischproduktion wahnsinnig viele Ressourcen einfach schluckt und das niemand erkennt oder erkennen möchte und alle ignorieren es und alle sagen, nein, ihr Veganer mit eurem Soja seid schuld und so. Das ist so Blödsinn und es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen politisiere, aber wenn ich schon sozusagen eine Art Bühne bekomme, dann muss ich das auch aussprechen, weil ich es einfach wichtig finde, dass den Leuten einfach mal bewusst wird, was sie da anrichten mit Fleischessen. Also das ist einfach wirklich nicht mehr normal. Und wenn man was tun will dagegen, es kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel den ersten Schritt machen und zwar vegan werden. Ich sag's, wie es ist. Auch wenn mich jetzt viele Hörer vielleicht hassen. Aber ist mir egal. Es ist einfach wichtiger. Wichtiger als, dass ich gehasst oder geliebt werde. Deshalb sage ich das.
Und man kann auch gemeinsam sehr, sehr gut Zwiebelrostbraten veganen essen gehen.
Genau.
Und dabei Weihnachtspodcast-Folgen besprechen im März.
Genau.
Also ist ja auch was Schönes. Dann stelle ich dir jetzt mal die Gastfrage von Max. Max Hammel, einer unserer, man kann schon sagen, Stammgäste und selber im Filmbusiness und macht Filme und hat jetzt ein Volkstheater. Und der hat mich gefragt, welche Frage er dir stellen würde. Und er hat mir ausgerichtet, dass ihm Filme am besten gefallen, wo er nicht weiß, wie sie gemacht worden sind. Also zum Beispiel Effekte oder die Story oder die Charakterentwicklung oder auch die Kostüme. Er sagt, ihn verzaubert ein Film. Und das haut dann um und das ist das, warum er Filme schaut. Und deswegen will er dir die Frage stellen, gibt es für dich solche Momente mit Blick aufs Kostümbild, wo du sagst, wo du den Film anschaust und sagst, wie ist das gegangen? Oder wo dich das Kostümbild auch sehr beeindruckt und wo du vielleicht auch im ersten Moment nicht weißt, wie die gemacht worden sind? Und welche Filme sind das? Er würde sich die gerne anschauen.
Nein, mir fällt kein Beispiel ein, wo irgendwann einmal ein Kostüm gewesen wäre, das mich so beeindruckt hätte, wo ich nicht gewusst hätte, wie das gemacht worden ist. Also man weiß das einfach als Kostümbildnerin. Das ist einfach, also Film ist fake, das wissen wir. Und ich habe wirklich noch nichts gesehen, wo ich mir gedacht hätte, wow, wie hat die Kollegin oder der Kollege das jetzt gemacht? Weil irgendwie, ja, man weiß es, wenn man sich damit beschäftigt. Ich meine, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren damit. Also es wäre jetzt vielleicht vor 15 Jahren. Also nach 5 Jahren beim Film hätte ich vielleicht noch eine Antwort gehabt, tatsächlich, wahrscheinlich. Aber nicht nach, was sind wir jetzt im 24. Jahr, da überrascht dann nichts mehr. Also vielleicht, es tut mir leid, dass ich da jetzt keine bessere Antwort geben kann und da vielleicht eine Blase platzen lasse. Aber nee, tut mir leid, wüsste nichts.
Schaust du die Filme an und denkst dir, hätte ich anders gemacht?
Ja. Da gibt es einige. Ja, da gibt es schon einige. Aber ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, welche, weil ich will ja nicht die Kolleginnen oder Kollegen irgendwie, also nein, aber das gibt es schon oft, wo ich mir denke, schwierig, verstehe ich jetzt nicht, warum zum Beispiel ein Film, wo eine Story halt sehr real ist, zum Beispiel, also da haben wir das immer wieder bei diesem Thema mit dem, dass es gibt halt viele Kollegen und Kolleginnen oder auch Regisseure und Regisseurinnen, die das halt auch forcieren oder wollen, dass das Kostüm so einzigartig und besonders ist. Aber das funktioniert nur, wenn auch die Geschichte einzigartig und besonders ist. Und nicht bei Geschichten, die real sind, wo sich die Menschen identifizieren sollen damit, mit den Protagonisten. Da funktioniert das meiner Meinung nach eben nicht. Und das ist manchmal für mich sogar verstörend. Also es ist tatsächlich so, dass ich manchmal mich so stark ablenken lasse, wenn ein Kostümbild nicht stimmig ist, dass ich aufhören muss, diesen Film zu schauen, weil ich einfach nicht mehr in den Film reinkomme. Das ist mir jetzt doch schon ein paar Mal passiert, sage ich jetzt mal. Ja.
Du hast ja vorher davon gesprochen, dass du gern Filme magst, die über einen langen Zeitraum
ja.
sind. Und jetzt Filme, die über einen langen Zeitraum sind, haben natürlich auch verschiedene Mode abzuarbeiten. Beeindruckt dich das, wenn die wirklich über mehrere Stile sich entwickeln und die das wirklich immer korrekt machen und auch zeigen, dass sie da Wert drauf gelegt haben, auch über die Mode, Kleidung und also Kostümbild, einfach die Message zu transportieren.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir diese langen Filme, also diese Filme über diese lange Zeitperioden so gut gefallen. Weil du einfach über die Mode es erkennst und siehst. Und das macht so Spaß, das anzuschauen. Das ist eigentlich so das Ding, warum ich das so mag, glaube ich. Also, weil Mode ist so ein, das ist halt das, was jeder draußen anhat, was man sieht, jeden Tag hat man damit zu tun, unbewusst oder bewusst. Und das ist so ein Ding, das macht halt jeder, also jeder zieht sich an, aber es ist halt trotzdem was, was sich ständig ändert. Also es ist so spannend, Mode ist einfach spannend, weil es sich eben auch immer verändert und auch wiederkehrt. Also wir haben ja immer wieder diese Modewellen, die immer wieder wiederkehren. Also jetzt im Moment ist ja sowas von 90er wieder, also Ende 90er nämlich. Es fehlen nur noch die Jeans-Cowboy-Hüte, dann wären wir wieder in 1999. Ich sage nur Madonna und Shania Twain. Aber sonst, ich meine, schau dir die jungen Mädels an, die draußen mit ihren Jeans-Glockenhosen und Blumengürteln. Ich meine, das habe ich angehabt mit 19. Ja, und das, mir gefällt das ja. Ich finde das ja sehr interessant und sehr cool. Ich meine, ich glaube, heuer und letztes Jahr habe ich noch nie so viele fremde junge Frauen angesprochen auf der Straße, die haben sich wahrscheinlich alle gedacht, ich habe einen Schaden. Und habe gesagt, ma, so 1996, ich fühle mich so jung, wenn ich dich anschaue. So. Aber viele haben sich auch gefreut. Also das ist schon so, die Jungen mögen ja die 90er total. Und man merkt schon, wenn man wirklich fremde junge Frauen anspricht und sie auf ihr Outfit, quasi wenn man Komplimente macht bezüglich des Outfits, dann finden die das meistens ziemlich geil und freuen sich drüber.
Irgendwie ein Detail, also wenn du jetzt sagst, also es ist nicht gerade ein Historienfilm, sondern vielleicht eher einen jetzt in den 90ern bis jetzt, würde ich mal sagen, Film, ein Detail, auf das du schaust, wo du sagst, okay, darauf schaue ich im Film, um genau zu sehen, ob die Kostümbildnerin oder Bildner, ob sich der oder die wirklich damit beschäftigt hat. Weiß ich jetzt zum Beispiel ein Gürtel oder, keine Ahnung, eine Kleinigkeit, wo du sagst, das ist immer so ein bisschen tricky, das richtig hinzubekommen.
Ich glaube, wenn es richtig ist, fällt es halt eben nicht auf. Aber wenn es dann eben irgendwo was Falsches ist, dann sieht man es halt als Kostümbildnerin dann schon irgendwie sofort. Also ich glaube nicht, dass ich so bewusst darauf achte, auf so Sachen, sondern eher, ich sehe halt sofort, wenn es nicht passt und denke mir, oje, das war jetzt nicht so gut recherchiert. Oder oje, da haben sie halt ein neues genommen, was so ähnlich ausschaut wie eins aus den 90ern. Also so vielleicht. Aber ja, also man muss auch nicht so streng sein. Also ich finde, Film ist noch immer Film und nicht Dokumentarfilm. Also ein Feature-Film ist sozusagen eine Geschichte, was erfunden ist meistens. Und es ist okay, wenn das nicht ganz hundertprozentig, ja. Also ich tue jetzt auch so streng, aber in Wirklichkeit, wenn der Film gut ist, dann ist mir das auch egal.
Aber mir wäre ein Beispiel eingefallen für so etwas, was der Max vielleicht meint. Zum Beispiel der Film Marie Antoinette. Die Hollywood-Version, wo dann ganz bewusst manchmal in der Ecke ein paar Converse steht. Mhm. Das ist natürlich ein Stilmittel, mit dem man arbeitet, wo das ja nicht passiert ist und es hat sich mal überlegt, das zu machen.
Ja, das finde ich schrecklich. Da gibt es noch andere Filme, aber ich möchte auch die Titel nicht sagen. Ich finde es einfach wahnsinnig schwierig, weil also, es ist halt so, es ist einfach zu abstrakt. Es ist dann, also ja, es gibt viele Leute, die das mögen, die das toll finden, weil das ja so künstlerisch und was weiß ich, so einzigartig und toll und es ist ja Film. Aber irgendwie, mich lenkt es halt ab. Also ich habe halt ein Problem damit, dass es einfach für mich, ich denke mir dann so, was, warum? Und bleibe mit der Frage so hängen, dass ich einfach nicht mehr mitgehen kann mit dem Film. Also ich bin dann sozusagen so gefangen in dieser Frage oder mit dieser Beschäftigung, warum ist da jetzt das, warum haben die das da gemacht? Was soll uns das sagen? Ich verstehe es nicht. Und dann bin ich da gefangen und komme nicht mit dem Film weiter sozusagen. Okay. Ich glaube, das macht es für mich so schwierig. Weil ich möchte ja das Kostüm, ich möchte ja eigentlich nicht einen Film anschauen und mir denken, oh, das Kostüm ist schön und das Kostüm ist schön und ah, das gefällt mir. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Ich möchte einen Film anschauen und mir denken, wow, was für eine schöne Geschichte und gar nicht merken eigentlich, wie toll die Kostüme den Film dramaturgisch unterstützt haben. Das ist eigentlich meine Intention. Also.
Aber das ist, ich glaube, das ist auch die Antwort darauf, dass es nämlich, dass die Kostüme die Geschichte richtig erzählen.
Genau.
Und akkurat erzählen.
Ja. Und eben nicht irgendwie.
Also ich habe bei den Converse gedacht, ja? Bei Marie Antoinette haben wir gedacht, bist du gescheit, wie viel Glück haben wir, dass wir diese Schuhe tragen dürfen und nicht die anderen anziehen müssen?
Ja, genau.
Das war meine Interpretation dafür.
Verstehe. Ja, das kann natürlich sein, dass sie sich das gedacht haben. Aber ja.
Dann würde ich meinen, wir sind für heute am Ende angelangt. Bei dir kann man sagen, für heute, weil wahrscheinlich sprechen wir uns dann, wenn du dein Drehbuch verkauft hast, würde ich mal meinen. Vielleicht nicht in 6 Jahren.
Oder meinen ersten Science-Fiction-Film. Oh, das, ja, es ist halt mein Lieblingsgenre, was soll ich sagen? Ich schaue halt privat sehr viel Science-Fiction und ich will unbedingt, unbedingt mal Science-Fiction machen.
Das ist hier cool. Also wenn es soweit ist, wir werden uns hören.
Aber jetzt ist jetzt die Zeit doch schnell vergangen, muss ich sagen. Also noch weiter reden. Also doch, die Antwort von ganz am Anfang ist doch reden, eindeutig reden.
Ja, so gefällt uns das. Dann, gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen möchtest? Mediathek werden wir verlinken, damit die Leute alle den Film anschauen können und ganz genau auf die Kostüme achten. Aber es gibt, ja.
Ja, es gibt, ja, also ich würde schon noch gerne ein paar Sachen sagen, wenn ich darf. Also erstens würde ich, also erstens ja eben, also Bach, ein Weihnachtswunder, schaut sich das an, das ist wirklich sehr schön geworden. Aber ein anderer Film läuft wahrscheinlich noch im Kino, Der Vierer, was ganz was anderes, Kontrastprogramm zum Bach-Film, nämlich eine zeitgenössische Komödie mit Florian David Fitz und Julia Jentsch und Friedrich Mücke in den Hauptrollen. Und den haben wir auch letztes Jahr gedreht, eben vor dem Bach-Film war das. Und der ist jetzt gerade, ist der auf Platz 1 der Kinocharts in Deutschland tatsächlich gelandet, was mich ein bisschen überrascht hat, aber auch sehr freut. Ich habe ihn schon gesehen. Er ist tatsächlich gut gelungen. Ich bin ja nicht so der Komödien-Fan eigentlich, aber ich war sehr unterhalten. Ich habe gelacht, ich habe mir jetzt gefallen. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Film machen durfte. Also Der Vierer, falls Zeit für Kino ist noch oder dann später im Stream auch interessant anzuschauen. Und ein ganz großes Anliegen auch noch, ein zweiter Filmtipp. Falls ihr historische Filme sehr gern mögt, also mein lieblingshistorischer Film, bei dem ich je gearbeitet habe, war schon Die Mittagsfrau. Das möchte ich jetzt schon nochmal betonen, weil das war eben so ein Film, der auch in einer längeren Zeitspanne gespielt hat, und zwar von 1921 bis 1954. Und den Film habe ich mit meiner Schwester gemeinsam gemacht. Und der Film war mein Herzensarbeitsprojekt überhaupt, weil da so viel passiert ist. Während der Dreharbeiten ist mein Vater erkrankt an Krebs und während der Dreharbeiten habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt und dann war das eben sozusagen diese schöne Zeitspanne, die ich kreieren durfte, von den 20ern bis zu den 50er Jahren, was wunderschön war. Und der Film erzählt über eine Jüdin, was auch sehr, ja, ein wichtiges Thema ist, finde ich, weil da draußen immer noch Antisemitismus herrscht, was für mich ein großes Drama ist, großes Drama der Welt, der Menschheit gerade, finde ich. Diese ganzen schlimmen Sachen, die da passieren, gerade, die berühren mich sehr und machen mich sehr nachdenklich. Und deshalb, ja, würde ich sagen, schaut euch den Film an. Auf Amazon Prime kann man das tun. Und ja, und drüber nachdenken, was Antisemitismus machen kann oder gemacht hat und dass das nicht mehr nochmal passiert, irgendwie in Erinnerung rufen. Ja, kann man eben durch Filme auch. Film ist halt wirklich auch ein schönes Medium sozusagen, um auch Menschen irgendwie zum Nachdenken zu bringen oder zu bilden ein bisschen. Ja, und das ist mir einfach wichtig, das wollte ich noch sagen.
Bevor ich jetzt unsere Abschlussworte für 2024 sage, noch ein großes Shoutout an deine Schwester, die besten Filme über Bosnien macht und mich als großer Bosnien-Fan immer sehr catcht. Also auch da gibt es einige Filme zum Anschauen. Wir wünschen dir, deiner Familie, deinen Lieben, frohe Weihnachten, ein frohes Fest, schöne Zeit, eine Ruhe, gutes Essen, ein gemeinsames Bach, ein Weihnachtswunder schauen. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir über deinen Weihnachten, deinen Film, deine Anliegen, deinen Blick auf Kostüme reden durften wieder. Danke, Christiane, für 6 Jahre mit Milch und Zucker. Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern von Mit Milch und Zucker. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, danke fürs Engagieren und alles Gute fürs nächste Jahr.